Herzlich willkommen zu Teil 3 und unseren Highlights für das Jahr 2020.
Ja, den Ausblick aufs Jahr 2020.
Ja, stimmt. Es gibt jetzt ja noch ein dieses Jahr.
Genau, jetzt geht's los mit einem kleinen Ausblick auf 2020. Das wird so funktionieren, dass wir jetzt in der Reihenfolge der Erscheinungsdaten die größten Film-Highlights 2020
Film- und Serien-Highlights 2020
durchgehen werden und zu jedem ein bisschen was sagen. Und ich hoffe, dass wir damit zeitlich noch hinkommen.
Ja, da kommen wir hin. Wir sind ja gut in der Zeit. Und es läuft darauf hinaus, dass ihr uns dann bitte sagt, auf welchen dieser Filme ihr euch am meisten freut. Und dann danach verlosen wir auch entsprechend die Sonic-Fan-Pakete. Aber ihr müsst nicht für Sonic
stimmen. Aber diese Umfrage starten wir erst, wenn wir durch sind.
Genau,
weil sonst spoilert
genau. Ich sag nur, merkt es euch.
Genau. Ja, dann fangen wir an. 23. Januar.
Das steht hier nicht drin. 23. Januar, morgen startet Jojo Rabbit. Das hatten wir nicht reingeschrieben, weil das so nah dran liegt. Also ja. Wir haben ja heute Mittwoch, das VOD, seht ihr später. Aber von uns aus gesehen startet morgen Jojo Rabbit und das ist ja jetzt schon klar eines der Highlights des Jahres.
Versteht zwar die Argumentation nicht, das haben wir nicht reingeschrieben, weil das so nah dran liegt.
Aber nee, wir haben nicht dran gedacht einfach.
Okay. Okay.
Du wolltest eigentlich sagen Star Trek Picard.
Wollte ich sagen, ja. Also finde ich krass, dass sie jetzt nach Captain Picard, nach Detective Pikachu gleich eine zweite Folge machen. Picard ist doch dieses Pokémon, oder?
Ist das echt dein Ernst? Den Witz hast du ja zurechtgelegt, aber hast du ihn mal getestet vorher?
Als ob man Witze testet, Mann. Also, Alter, bei mir sind so viele bei mir getroffen ins Schwarze, ich kann mir auch mal einen schlechten
Eis. Wir sind bei Picard in der obskuren Situation. Ich und Fabian haben die ersten drei Folgen schon gesehen. Aber es gibt ein Embargo darauf und wir dürfen bis morgen um 15 Uhr, Donnerstag 15 Uhr und Donnerstag startet sie auch, nicht darüber reden. Was auch ein bisschen doof ist, weil es gab in der Zwischenzeit eine große Premiere in Berlin und sehr viele Leute haben die schon gesehen und schreiben darüber, auch auf Social Media, wie sie die erste Folge fanden. Wir haben drei gesehen und dürfen gar nicht drüber reden, nicht mal über die erste. Deswegen, Jules hat vorgeschlagen, dass ganz random die Kamera rein zufällig ganz nah am Gesicht von Fabian ist und vielleicht dann auch einmal ganz nah an meinem Gesicht. Und vielleicht könnt ihr ja ablesen, wie wir Picard fanden. Ansonsten
jetzt sind die Podcast-Hörer leider draußen, aber das können wir nicht in Worte fassen.
Wir könnten rein biologisch die Muskelbewegungen beschreiben vielleicht.
Also ich sag mal zu mir selber, ich bin großer Next Generation-Fan, ich bin damit aufgewachsen. Das war die allererste Serie, die ich überhaupt geguckt habe, bewusst. Also ich war noch im Kindergarten, bin nachmittags nach Hause, wenn ich nachmittags zu Hause war, wusste ich, um 16 Uhr auf ZDF läuft Star Trek, also Raumschiff Enterprise hieß es da noch, und habe das immer eingeschaltet. Und ich habe bestimmt die Hälfte nicht verstanden, aber das war meine erste richtige Fernsehserie. Ich kannte Star Wars zu dem Zeitpunkt noch nicht mal. Also ich bin bei Star Wars trotzdem tiefer drin als insgesamt bei Star Trek, deswegen sage ich immer, das Wort Trekkie trifft für mich nicht wirklich zu, aber ich bin großer Fan der Crews. Also zumindest der Kirk und der Picard-Crew. Und deswegen freue ich mich sehr auf die Serie.
Gut. 6. Februar kommt Birds of Prey raus. Hat dazu jemand eine Meinung?
Es sieht für mich nach Suicide Squad 1.5 aus. Und das ist nichts Gutes.
Ja, also mich lässt der auch eher kalt. Also Suicide Squad war schon ganz, ganz witzig irgendwie, aber war jetzt im Endeffekt kein sonderlich guter Film. Und ich für mich, da hat jetzt nichts danach geschrien, dass ich jetzt noch einen Film in die Richtung gebraucht hätte, ehrlich gesagt. Aber ich werde ihn mir schon anschauen und mich gerne auch überraschen lassen, aber das ist jetzt nichts, wo ich in irgendeiner Weise eine große Vorfreude verspüre.
Für mich fällt Suicide Squad in dieses Schema rein, dass es ein Film ist, der sehr viel Potenzial gehabt hat. Und an gewissen Stellen dieses Potenzial so sehr zeigt, dass ich ihn irgendwie mag, aber es ist kein guter Film. Mhm. Und mir riecht das zu sehr nach, okay, das und das und das alles, weil Suicide Squad war ein sehr erfolgreicher Film und der verkauft auch sehr viel Merchandise. Ja. Und ich finde auch Margot Robbie als Harley Quinn wirklich toll. Ich finde, nur mit der Rolle könnte man mehr tun. So, jetzt wollen sie da mehr tun. Nur da alles, was ich im Trailer sehe, es sieht für mich so krass oberflächlich aus, dass ich nicht sold bin. Auch die ganze Action im Trailer ist wieder PG-13 Action. Ist der Film R-rated? Ne, ich glaube nicht. Ne? So sieht es zumindest nicht aus in den Trailern. Also die haben noch nicht mal die richtigen Lehren aus Suicide Squad gezogen. Ich bin da nicht wirklich sold. Und ich möchte als Vergleich vorschlagen, schaut euch mal den Trailer an zur Harley Quinn Animationsserie in den USA. Die ist nämlich auch letztes Jahr gestartet. Ich habe die leider auch noch nicht sehen können. Aber da hat danach hatte ich so hart Bock, diese Serie jetzt zu gucken. Die ist R-rated übrigens. Die ist voller Schimpfwörter und alles, was geht. Das ist eine Zeichentrickserie. Aber die hat mich sofort gecatcht, auch der ganze Cast, der die spricht und was für platte, ich weiß, es sind super platte Dialoge, die sie in dieser Serie hatten, also zumindest im Trailer, aber da ist es einfach das, was mir in Suicide Squad und jetzt auch in Birds of Prey so extrem fehlt. Und deswegen... Ja. Ich finde Harley Quinn die Serie cooler als Birds of Prey. Bis jetzt. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Das kommt ja nächsten Monat raus. Für zwei Wochen kommt es raus. 6. Februar.
Uah.
Ich hatte es aber nicht so auf dem Schirm. Ne? Ich fühle mich nicht so, als würde es in zwei Wochen rauskommen. Als würde mich jetzt die Werbelawine so zuschütten, dass ich da auf jeden Fall ins Kino gehe. Aber ich werde ins Kino gehen. Und dann werden wir hier drüber reden. Das kann man ja schon mal anteasern. Wir reden ja natürlich nächsten Stream, Ende nächsten Monats reden wir darüber. Und da haben wir noch einen Sondergast, der sich mit Frauenfilmen sehr gut auskennt. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel teasern.
Eine Woche danach Sonic the Hedgehog am 13. Februar. Da haben wir eingangs drüber geredet. Wohl einer der, also wenn es nicht Cats gäbe, wahrscheinlich der meistgehasste Trailer aller Zeiten. Aber ja, ich finde es extrem krass, wie in dem wie die Reaktion sich geändert hat in dem zweiten Trailer. aber man muss ja wirklich sagen, er sieht viel, viel besser aus. Und viel, viel originalgetreuer. Also ich bin da persönlich nicht so emotional, aber ich sehe auch, dass da einiges verbessert wurde. Auch Corridor Digital hat auch da sehr geil auseinandergenommen, was überhaupt die Fehler waren eigentlich mit dem alten Sonic. Und ja, keine Ahnung. Ich glaube, es wird halt auch eher so in Richtung kurzweilig, flotte Sprüche gehen. Ich persönlich verbinde halt nicht so viel mit dem Sonic-Charakter. Wie ist es mit euch?
Ich bin Nintendo-Fan. Mich berührt es überhaupt nicht.
Ich auch Nintendo.
Ich finde den recht uncool.
Ich freue mich deswegen, weil jetzt auch im zweiten Trailer noch klarer wird, dass es dieser 90er-Jahre Jim Carrey da drin ist. Und den habe ich ein bisschen vermisst. Und ich freue mich da einfach drauf. Er als Bösewicht mit diesem Maske-Gag-Humor. Also ich weiß gar nicht, ist es Maske, ist es Ace Ventura? Ich weiß nicht genau, was ist es 90er Jahre Jim Carrey? Und darauf habe ich tatsächlich einfach Bock. Und
allein
ich kann
ein bisschen Schnurrbart ist schon so blöd.
Ich kann ein bisschen Insiderwissen anbieten, weil ich am Montag im Cinecast saß. Das ist ein Podcast über Filme. Kann ich empfehlen, kommt auch am Donnerstag raus. Und mein Co-Gast war Sean Boo, der letztes Mal bei uns mit im Stream war, der Regisseur von Darth Maul Apprentice. Und Sean Boo ist halt der Bruder von Julian Bam. Und Julian Bam spricht Sonic in dem Film. Und Sean durfte natürlich nicht zu viel verraten, aber Sean hat gesagt, er hat halt Teile des Films schon gesehen und die fand er persönlich richtig gut ansprechend. Okay. Er ist neugierig. Muss man aber dazu sagen, er ist halt der Bruder des Hauptsynchronisators.
Ich finde es aber krass, weil es gibt, klar, ist jetzt ja schon öfter vorgekommen, dass jetzt, sag ich mal, klassische YouTuber dann irgendwie Sprechrollen übernommen haben. Gut, Lara Trautmann zum Beispiel ist ja auch Synchronsprecherin, aber ich finde es halt krass, weil ja gerade die Rolle von Sonic sehr anspruchsvoll ist, einfach weil sie ja wahrscheinlich extrem auf Comedy-Timing basiert und dass du halt Dinge richtig rüberbringst. Und ich würde jetzt ja einmal mal, ich weiß nicht, aber Julian Bam hat ja wahrscheinlich keine Ausbildung oder in irgendeinem Fall, also ist ja wahrscheinlich auch so mehr oder weniger das erste Mal, dass er sowas in dem professionellen Umfang macht, oder?
Ich kann das jetzt ehrlich gesagt nicht einschätzen, weil ich Julian einfach nicht gut genug kenne. Also wie er als Synchronerfahrung hat, wie stark diese Erfahrung ist. Ich finde, bei Synchronerfahrung gehört Schauspielerfahrung immer mit dazu. Da habe ich auch mit Lara drüber geredet, weil Lara noch zu mir gemeint hat. Wir waren ja zusammen auf dieser Star Wars Premiere, Rise of Skywalker, und da spielt ja Lara die eine Rolle von dieser Frau mit dem, sag mal, warum weiß ich den Namen jetzt nicht, mit dem Helm auf, dein Gesicht man sieht.
Sorry, Bliss.
Ja, Bliss, genau.
Sorry, ja.
Und Lara spricht die. Und ich habe halt in Social Media immer gesagt, Lara spielt sie. Und da hat sie, ich find's witzig, dass du immer spielt sagst, aber das heißt, er spricht. Und dann habe ich gemeint, nein, bist Synchronschauspielerin. Also sie ist ja wirklich Synchronschauspielerin. Das sind Schauspieler. Das heißt im Englischen ja nicht umsonst Voice Acting. Ich meine, wenn jemand gut synchronisiert, es spielt er eine Rolle und spricht sie nicht einfach nur. Und Lara macht das halt extrem gut. Also natürlich können YouTuber das, wenn sie das besonders, wenn sie erstens darin ausgebildet sind, wie sie war an der Schauspielschule, oder halt ein besonderes Talent dafür haben. Und ich kann das bei Julian einfach nicht einschätzen. Deswegen werden wir sehen, ob er ihn spricht.
Abomination, einen der Hauptcharaktere, gesprochen.
Habe ich nicht gesehen. Wir werden sehen, ob er ihn spricht oder auch spielt.
Also vielleicht habe ich da auch vielleicht habe ich da ja auch zu voreilig geurteilt. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, was Julian Bam für eine für einen Background hat, aber ich finde es halt trotzdem interessant, weil das ja wirklich die Hauptrolle in dem Film ist. Und wie gesagt, Comedy-Timing ist halt erfahrungsgemäß eins der schwersten Sachen, die du halt überhaupt als Schauspieler meistern kannst. Deswegen Respekt, wenn er das gut hinkriegt. Genau, machen wir weiter. Am 2. April, und das ist jetzt der erste Film, der mich richtig interessiert von denen, die wir genannt haben, es ist nämlich No Time to Die, der neue James Bond.
Der letzte James Bond mit Daniel Craig.
Mit Daniel Craig, ja. Ich finde Daniel Craig extrem gut. Ich bin aufgewachsen mit Brosnan. Ich bin ja jung. Aber Daniel Craig ist für mich der coolste Bond, der modernste Bond. Das, was eigentlich ich in einem aktuellen Film suche, bringt halt Daniel Craig mit. Weil für mich würde jetzt heutzutage einfach ein klassischer Bond nach dem Vorbild der Älteren nicht mehr funktionieren, und Daniel Craig bringt das mit, was ich, wie gesagt, in einem modernen Actionfilm sehen möchte, und kombiniert es aber trotzdem mit einer gewissen Coolness, die ich halt eigentlich in James Bond suche. Und ja, ich fand die alle gut. Wir haben vorhin drüber geredet, dass ich Spectre immer vergessen hatte, dass es den gab.
Und das hat Gründe, finde ich.
Immer von Skyfall gesprochen habe. Ja, aber Spectre ist nicht das Schlechteste. Ich finde, ein Quantum Trost fand ich noch schlechter.
Ich finde tatsächlich Quantum Trost besser als
Spectre. Der hat mir gar nicht gefallen, aber Skyfall fand ich unglaublich gut und Casino Royale fand ich unglaublich gut. Und ich habe einfach Bock wieder auf diesen Vibe. Mhm. Allein wenn dieses Intro kommt und die Musik kommt und so. Das ist einfach immer noch geil. Und ich bin einfach hooked allein von dem Trailer. Das wird wieder so ein Film, wo ich einfach im Kino sitze und nicht über zu viel nachdenke, aber mich einfach entertainen lasse.
Don't get me started at James Bond. Also wenn ich jetzt über James Bond anfange zu reden, da weiß ich mehr drüber als über Star Wars. Und das liegt auch daran, weil James Bond also für mich ganz tief eine besondere Bedeutung hat. Das ist, ich glaube, James Bond gesehen zu haben als Sean Connery ist der Grund, warum ich überhaupt hier sitze, weil ich mich mit Filmen auseinandersetze, weil ich als Kind nicht verstanden habe, wie Roger Moore und Sean Connery gleichzeitig James Bond sein können. Das muss doch eine Person sein. Und deswegen habe ich angefangen, mich zu fragen, wer spielt denn eine Figur, wer führt Regie, wann sind diese Filme rausgekommen, wer war zuerst da? Das habe ich ja schon als Kind nicht verstanden. War Roger Moore jetzt erster oder Sean Connery? Ich war 6 Jahre alt, als ich Dr. No gesehen habe. Deswegen, das hat mein Leben verändert. Ich möchte nur so viel sagen, Daniel Craig ist der richtige Bond zur richtigen Zeit, jetzt. Und das ist toll. Ja, im Grunde das, und deswegen hat er einen super Abschied verdient. Er hat wirklich einen guten Abschied verdient. Und ich finde, er hat halt 4 Filme gemacht, 2 davon sind richtig gut und 2 davon sind eher meh. Also immer noch gut, aber das sind auch alle schlechten Bond-Filme für mich, also in Anführungsstrichen, so wie alle schlechten Star Trek-Filme für mich immer noch gut sind, weil ich die Figuren mag oder auch die ikonischen Szenen mag, die ikonischen Momente, und das haben alle diese Filme, auch von Craig, und deswegen zweimal gut, zweimal schlecht, 50-50. Ich bin gespannt, wie es beim letzten ist, weil er hat einen richtig geilen Abschied verdient. Der Film baut darauf hin, arbeitet darauf zu, und es gab aber in der Post-Production, vor allem während der Produktion, so unfassbar viele Probleme bei diesem Film, dass man richtig Angst haben muss. Es gibt aber umgekehrt sehr viele Filme in der Filmgeschichte, die trotzdem super geworden sind, so wie Spiel mir das Lied vom Tod oder Casablanca, Apocalypse Now. Wer weiß es schon? Ich habe einfach große, große Hoffnung, zitter ein bisschen, ich wünsche es ihm. Ich freue mich.
Und Rami Malek als Bösewicht habe ich richtig Bock drauf, weil das ist ein geiler Schauspieler.
Hoffen wir, dass der eher so wie Skyfall wird und weniger so wie Spectre.
Ja. 30. April, Black Widow. Wird es jetzt ein Prequel? Ja, ne?
Ja.
Prequel zu Avengers? Ja.
Brauchen wir das?
Zu Nein. Endgame meine ich. Was spielt es zwischen Infinity War und Endgame? Wie war das nochmal?
Ich glaube schon, ja.
Ja. Ich glaube, es geht hier hauptsächlich darum, Scarlett Johansson nochmal Tschüss zu sagen, auch wenn natürlich das vor Endgame spielt, aber vor allem, um eine neue Black Widow einzuführen. Mhm. Ja, also die quasi Nachfolgerin, die dann irgendwann im MCU Phase, wo sind wir denn jetzt, Phase 4, eingeführt wird als die nächste Black Widow.
Also soll das jetzt die Frage klären, was hat die eigentlich in dieser Zwischenzeit da gemacht?
Ja, aber die Frage stellt sich ja keiner.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, das ist eine Antwort auf eine Frage, die ich mir nicht eine Sekunde lang gestellt habe, während ich die Avengers-Filme gesehen habe.
Bin ich innerlich ein bisschen tot, was den Film angeht, wenn ich ehrlich bin. Das ist so krass. Lückenfüller, bis ihnen was Besseres einfällt, was sie machen können. Also ich finde, Black Widow hat halt schon lange einen Film verdient. Also seit Iron Man 2 fragt man sich ja, wann kriegt ihr endlich einen
Einzelfilm? Es wäre besser gewesen, wenn sie den vorher gekriegt hätte, weil dann hätten gewisse Momente auch mehr Effekt gehabt, die mich recht kalt gelassen haben.
Sprechen hier einige in den Chats an, ich habe das falsch gesagt, der spielt nach Civil War und vor Infinity War. Ja, well, I don't care.
Ja, das ist das Problem, das habe ich mir auch schon mal gelesen, aber ich habe es ja wieder vergessen. Weil ich wirklich, es interessiert mich gerade nicht. Und ich finde das so witzig, auch ihr neues Kostüm in dem Weiß und so. Der Regisseur von dem Metal Gear Solid Film, Jordan Vogt Roberts, der auch Kong Skull Island gemacht hat, also er arbeitet jetzt gerade am Metal Gear Solid Film, der hat sich auf Twitter dann extrem lange darüber ausgelassen, dass er glaubt, dass viele Momente aus dem Black Widow Trailer oder auch wie das alles aussieht, einfach nur aus Metal Gear Solid 3 geklaut ist, weil die Ausbilderin von Solid Snake ist ja, von Big Boss ist The Boss, das ist eine Frau und die sieht halt da fast eins zu eins aus wie Black Widow und ich kann schon verstehen, was er meint. Aber was es für mich bedeutet, ist, wie austauschbar das alles ist, was ich sehe. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas, was ich in dem Trailer gesehen habe, nicht schon mal gesehen habe.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich den Trailer gesehen habe. Okay, die Musik suggeriert mir jetzt, das ist das epischste und krasseste, was du jemals gesehen hast. Aber ich habe das Gefühl, das habe ich alles schon mal gesehen und ich habe es alles schon mal besser gesehen.
Ich hab nur ein bisschen Bock auf David Harbour als Red Guardian. Der zu dicke Russe. Was damit genau das Gegenteil ist von seiner Stranger Things Rolle in Staffel 3.
Gut, ich meine, im Endeffekt kann es ja auch einfach wieder gut geschrieben sein, witzig sein, unterhaltsam sein, einfach weil es eben Marvel ist und weil sie es in der Vergangenheit ja bewiesen haben, dass sie es können. Also es fehlt halt der Stake fürs große Ganze einfach. Weil, wo soll es hinführen? Wir wissen, was davor war, wir wissen, was danach war, weißt du? Das ist halt nichts, was irgendwie offen ist, was beantwortet werden
aber
muss.
Aber das ist sehr symptomatisch für Marvel. Weil Marvel-Filme sind alle okay. Die sind alle gut. Es gibt keinen, der richtig schlecht ist, weil jeder unterhält dich von denen. Und aber was ich bei mir selber beobachte, ist sehr wenig Wiedersehwert. Mhm. Es gibt genau 4 Marvel-Filme, die ich so geil finde, die kann ich immer wieder gucken, aber ich brauche alle anderen drumherum nicht. Und das sind ja fast 20, nee, sind schon 20 jetzt. Sind es 20?
Sind mehr als 20, oder?
Keine Ahnung.
Um die 20 Marvel-Filme. Davon sind nur 4 so unfassbar gut für mich, dass ich die immer wieder gucken könnte. Der Rest ist okay. Und mal mehr und mal weniger okay. So, aber ihr Mehrwert steigt in dem Moment, wo die Stakes mit dem großen Ganzen zu tun haben, wo der Film einen Event-Charakter hat.
22
sogar schon. Mhm. Das ist wie ein Fußballspiel. Du guckst dir ein Fußballspiel an, wenn es jetzt wichtig ist. Du willst jetzt das Halbfinale sehen, aber die Wiederholung davon will kein Mensch sehen. Mhm. Das ist doch egal. Da kann das Spiel noch so gut gewesen sein. Du guckst höchstens eine Zusammenfassung oder die besten Momente. Aber das war's. Und so ist es halt oft bei den Marvel-Filmen. Es geht hier nicht um den Sport alleine, sondern was das Spiel zu bedeuten hat.
Ja. Worauf ich mich schon eher freue, und ich weiß aber gar nicht genau warum, ist der Wonder Woman-Film.
Ja, da freue ich mich auch eher drauf.
Weil, Wonder Woman, also der Solo-Wonder Woman-Film hat für mich halt extrem gut funktioniert. Das war wirklich ein cooler Film. Gal Gadot ist eine unglaublich sympathische Darstellerin. Sowohl halt offstream finde ich die Frau halt mega sympathisch, also auch was man halt so mitbekommt irgendwie, wie sie... Es gibt irgendwie so eine Story, ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat, irgendein Comedian, der mit ihr zusammen geschauspielert hat, irgendwie hat erzählt, wie sie alle am Tisch saßen nach dem Drehtag. Und dann Gal Gadot mit ihrer Stimme halt irgendwie so gefragt hat, so, let's tell everyone a secret that nobody knows about us. Und dann haben sie, so soll das so ein magischer Abend geworden sein. Cool. Keine Ahnung, also ich finde, die hat irgendwie so einen Vibe, die Frau.
Ja, hat sie auch.
Was ich bei dem Film nur überhaupt nicht checke, ist halt, ich check einfach allgemein bei dem DC Cinematic Universe überhaupt nicht mehr, was gehört jetzt wozu und gehört zusammen und was soll jetzt überhaupt das Universum sein und was nicht. Mhm. Klär mich da mal bitte auf. Also
die übergreifenden Filme haben halt nicht funktioniert und deswegen lassen sie es eher fallen und bleiben bei den einzelnen Charakteren.
Aber ist es jetzt alles Kanon trotzdem?
Ja, theoretisch.
Ist es jetzt ein Nachfolger von Justice League?
Es ist ja das gleiche, also die gleichen
Nachfolger, Charaktere. Nee.
Also im Sinne von das, was Justice League gemacht hat, ist passiert?
Davor.
Okay.
Spielt davor.
Also es spielt die
Hence the title 1984.
Ja, da heißt ja Wonder Woman 1984.
Okay, macht Sinn.
Apropos 1984, wir haben extra immer die Daten hier auf dem Blatt dazu geschrieben, wir haben sie aber nicht vorgelesen. Also Anfang April kommt No Time to Die, 2. April, 30. April kommt Black Widow und schon am 11.
Ich habe jedes Mal gesagt, am sowieso kommt der und der.
Das habe ich nicht gehört.
Ja.
Nee, dann tut's mir leid.
Bei Wonder Woman habe ich es vielleicht nicht gesagt, 11. Juni.
Bei Wonder Woman habe ich auch Bock drauf, weil ich ja den ersten Wonder Woman überraschend gerne mochte. Und deswegen... Da ist meine Stakes höher, weil ich einfach die Figur mehr mag.
Ich muss da leider wieder der miese Peter sein. Ja, und zwar gab es ja so einen in Anführungszeichen Shitstorm, weil Wonder Woman nicht bei den Oscars nominiert wurde oder vorgeschlagen wurde. Und da gab es nicht sogar eine Petition, die gesagt haben, das muss der beste Film des Jahres sein oder irgendwie.
Ja,
so.
Aber das ist ja nicht.
Ja, okay, also und dann so, das war so meine Erwartungshaltung, so einer der besten Comic-Verfilmungen, was weiß ich, habe ich mir angeguckt und es ist halt ein netter Actionfilm und ich so, what? Oh, das ist jetzt schon sehr meh dafür, dass das so der krasseste Film aller Zeiten sein. Der funktioniert halt nur durch Gal Gadot.
Ja, Gadot, wie man es richtig ausspricht. Ich
genau.
Auch schon die ganze Zeit.
Ach, echt Gadot?
Ich habe auch immer Gadot gesagt.
Das ist Gal Gadot. Also es funktioniert nur durch sie. Und also der Bösewicht war halt super schwach im ersten Wonder Woman.
Ja gut, ich meine, der Film ist halt ein krasses Politikum, ja, aber, auch dadurch, dass er halt einfach einen weiblichen Superhelden präsentiert. Ich finde, sowas ist natürlich geil, aber sollte natürlich bei der Beurteilung oder bei einer Preisverleihung halt keine Rolle spielen. Also da sollte man sowas halt außen vor lassen, völlig unabhängig davon, dass es halt natürlich geil ist, dass sowas mal gemacht wird.
Das definiert jeder für sich anders, aber auch wenn ich gerade Captain Marvel mit Wonder Woman vergleiche, war der Wonder Woman für mich der wesentlich bessere Film und die wesentlich interessantere Figur, mit der ich viel mehr emotional connecte.
Captain Marvel war für mich der schlechteste Marvel-Film, glaube ich.
Also für mich war es tatsächlich einer der schlechtesten, aber da machen wir jetzt einen großen Fass auf, weil ich auch schon witzigerweise mit Feministinnen in die gleiche Richtung diskutiert habe, dass wir uns sehr einig waren und gleichzeitig auch natürlich gibt es die Feministin, die das genau anders sehen. Und ich sage das jetzt nicht abwertend gemeint, oh, ich habe mit Feministin diskutiert. Nein, es ging wirklich um feministische Inhalte. Also es ging wirklich darum zu sagen, okay, was bedeutet das jetzt für die Frauen und unterstützt der Film das oder ist es eigentlich ein Bärendienst? Weil ich finde, Captain Marvel ist ein Bärendienst für den Feminismus. Aus dramaturgischen Gründen, ich habe dazu mal ein Video auf Nerdkultur gemacht.
Captain Marvel ist ja eigentlich auch ein verstecktes Rekrutierungsvideo für die Air Force. Genauso wie der nächste Film in unserer Reihe, nämlich am 16. Juli kommt Top Gun Maverick raus.
Ja.
Und du fandst den, glaube ich, super
ich krieg
geil,
halt,
oder?
Ey, ganz ehrlich, ich finde Top Gun auch, eigentlich ist es ein dummer Film und es ist natürlich ein Militär-Porno hoch 3, es ist ein Musikvideoclip, der erste Film für Militär. Aber trotzdem sitze ich da und krieg halt das Adrenalin nur so reingepumpt und denke einfach so, oh, cool, irgendwie ist es cool. Weißt du, wenn Tom Cruise da rumläuft mit Goose und sie sagen, I feel the need for speed und sie klatschen sich dann denke ich so, das ist cool.
Ich frag mich
und der
halt,
Trailer ist es halt auch, Top Gun Maverick.
Also ich frage mich halt, wie dann die Stimmung von dem Film ist, weil jetzt der Trailer bringt es jetzt so rüber, als sei es im Prinzip die gleiche Stimmung wie damals in den 80er. War das in den 80er?
Ich weiß nicht. Der ist 80er, ja.
Oh, das sind fast 40 Jahre.
Top Gun 2, der geilste dumme Film aller Zeiten.
Ja, und ich meine, in den 80ern ist es halt okay, wenn du sowas machst, aber ich meine, wenn du jetzt so einen Film machst wie in den 80ern mit boah, Militär, cool, yeah. Weiß ich, eigentlich ist der Typ ja voll die tragische Figur, weil er halt seit 40 Jahren genau das Gleiche macht.
Also, das macht doch keinen Sinn, in dem Alter fliegt niemand ein Düsenjet. Also ich meine, Tom Cruise spielt sich eh immer 10, 20 Jahre jünger, als er ist. Ja. Aber selbst dann hat er nichts in einem Düsenjet verloren. Also ich würde, also es geht ja, das hat mit dem Körperlichen zu tun.
Übrigens heißt es nur Jet, weil Jet ist das englische Wort für Düse. Du hast gerade, er sitzt in einem
Düsenjet. Achso, aber im Deutschen sagt man ja gerne Düsenjet.
Ja, ist aber falsch.
Ja, okay, das ist ja dann dumm. Ich habe wieder was gelernt, danke.
Okay, also ich muss warten, wie der
ein
Film
Düsenflieger.
Wirklich...
Ein Düsenflieger.
Ja, ein Düsenflieger. Ich muss warten, wie der Film wirklich ist. Ich bin jetzt eher skeptisch.
Ich habe jetzt mehr Bock drauf, weil ich fand auch die In-Cockpit-Szenen waren halt auch nochmal geiler als das, was ich im Originalfilm gesehen habe. Der Originalfilm funktioniert noch mehr über Musik und wenn die, also diese, weißt du, diese Panoramen, die du siehst, auch die Leute in der Silhouette, das sind ja alles echte Aufnahmen, wie dann Düsenjäger starten und alles. Und hier hat mir das so inszenatorisch nochmal was gegeben. Das sind Filme, die will ich im IMAX sehen.
Ja.
Also ich finde wirklich heiß drauf. Hätte ich nicht gedacht.
Am 16. Juli, also am gleichen Tag, kommt Tenet. Und jetzt möchte ich bitte von euch über Tenet hören, weil da weiß ich wenig drüber, aber ich bin ein großer Nolan-Fan.
Okay, Marco, du gehst in Top Gun rein, ich gehe in Tenet rein und wir kommen dann aus dem Kino und klatschen uns so ab, oder? Weil,
also nee, wir Tenet können doch den Trick machen mit ein Ticket kaufen und dann einfach ins andere Kino schleichen.
Ich gucke die beide in der Pressevorführung, damit ich vorher schon jedem sagen kann, wie gut sie sind.
Okay, also Tenet ist der
privilegiert und lass das immer raushängen.
Also Tenet ist der nächste große Film von Christopher Nolan. Was heißt der nächste große? Jeder seiner Filme ist ja groß. Du hast uns vorher gefragt, ist das eher so wie Dunkirk oder ist es eher so wie Inception?
Ja. Yeah.
Und so, wenn man sich so den Trailer anguckt, dann ist es eher so wie Inception, also Männer Mitte 30 in Anzügen in modernen Großstädten.
Und eine Frau, hoffentlich.
Weiß ich nicht. Und was ist jetzt das Besondere an Tenet? Tenet ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist eher ein Science-Fiction-Film. Das hat was mit Zeitreisen zu tun. Kannst mich ja jetzt korrigieren.
Ist Zeitreisen. Es ist wichtig, nämlich, dass du den Namen des Films vor- und rückwärts lesen kannst.
Und es ist jetzt schade, dass die Regie jetzt ausgeblendet hat aus dem Trailer, weil dieses Zeitreise-Element wird später auch im Trailer dann nochmal deutlicher gezeigt. Und es sind tatsächlich coole Effekte, wo man auch jetzt im Jahr 2020, wo man ja schon echt viel Scheiße gesehen hat, dann gesagt hat, boah, das sieht echt cool aus.
Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, die Zeitreisen da funktionieren, oder die Manipulation der Zeit funktioniert wie das Zurückspielen eines Videorekorders. Also noch im gleichen, die stehen halt im Raum und alles, was passiert, wird auf einmal zurückgespult und sie kämpfen aber, während es zurückgespult wird. Also es ist eigentlich der gleiche Mindfuck wie in Inception, diese Gravitationskampfszene. Mhm. Du nimmst etwas total visuell, total Interessantes und lässt Leute darin kämpfen. Und genau das macht Christopher Nolan in Tenet. Und da Christopher Nolan ein riesen James-Bond-Fan ist, aber auch nichts mit dem Craig-Universum zu tun haben wollte, der wollte, wenn dann, ein eigenes Bond-Ding jemals machen. Inception hatte schon diese Anleihen und Tenet ist jetzt noch deutlicher in diese Richtung. Ich mache jetzt einen Agentenfilm. Mhm. Deswegen bin ich, was das angeht, sehr gespannt auf den Film.
Aber Inception, das Geile an Inception war für mich ja, und auch im Endeffekt bei Interstellar, ist halt so dieser diese Begründung, also dieses Träume sind so unerforscht, aber wir wissen halt, bestimmte Dinge passieren in Träumen oder sind halt Merkmale von Träumen und das wird halt rückwirkend dann sozusagen so konstruiert, dass man das Gefühl hat, dass es aber jetzt wissenschaftlich gesehen total logisch, dass das so abläuft. Oder wenn man, dass man halt das Gefühl hat, okay, wenn man jetzt in Träume rein könnte, dann ist das total logisch, dass das dann auf diese Art und Weise passiert und du dieses und jenes machen kannst. Das ist die große Faszination von Inception. Und ich frage mich, ob sie das da wieder hinkriegen. Findest mit Zeitreisen.
Das ist die Faszination von Inception? Weil ich hätte gesagt, du darfst nicht so sehr drüber nachdenken, ob das wirklich Sinn macht. Ich finde es halt Ich finde die Prämisse so geil. In Träume einsteigen und Ideen hinterlassen oder Sachen klauen. Nee,
also für mich,
das finde ich so faszinierend.
Für mich ist es wirklich dieses Pseudo-Wissenschaftliche. Es wird eine Prämisse in den Raum gesetzt, du kannst dich in andere Träume reindenken und dann wird einfach davon alles logisch weitergedacht, logisch weitergesponnen. Wie wäre das denn, wenn das ginge?
Ich finde Inception nicht logisch, aber ich finde Inception faszinierend gefilmt. Also wirklich unglaublich cool erzählt in seinen Action-Sequenzen. Sagen wir es so. Lass uns mal weitermachen, weil jetzt können wir doch langsam aus der Zeit kommen.
The Falcon and the Winter Soldier im August. Da gibt es noch gar kein genaues Datum.
Disney Plus ist das dann, ja.
Ach so, ja.
Man will wissen, wie es weitergeht nach Endgame, ne? Und eigentlich läuft das ja alles darauf hinaus, dass jemand gewiss ist, doch bitte endlich Captain America wird. Aber wer weiß. Ja, wollte ich dazu nicht sagen.
Aber will man das wissen?
Ich finde die Story, das nicht, aber ich finde den Winter Soldier schon eine unterrepräsentierte Figur in den Filmen. Selbst in Civil War bleibt er oberflächlich und eher am Rand. Und dabei ist er der Auslöser von allem. Ich finde, der Winter Soldier hat mehr Screentime verdient. Ich bin ehrlich gesagt nur nicht so scharf auf The Falcon. Das ist, der hat mich nicht so hart interessiert in den Film, aber das kann die Serie ja sehr gerne ändern. Und der Darsteller, auf dessen Namen ich nicht komme, der The Falcon spielt, der spielt auch in der zweiten Staffel Altered Carbon, dann die neue Hauptfigur.
Ach echt?
Oder die gleiche Hauptfigur in einem anderen Körper. Okay. Deswegen bin ich gespannt, wie er, ob er es schafft, eine Serie alleine zu tragen, also bei beiden Serien.
Also was eine gewisse Person, glaube ich, nicht schaffen wird, ist dazu zu führen, dass ich Captain America cool finde.
Anthony Mackie, kann das sein?
Anthony Mackie. Danke, lieber Chat.
Das ist halt immer mein Problem. Ich finde diesen Helden einfach super uncool. Und alles, was mit ihm zu tun hat.
Ich ja nicht. Also Captain America als Person ist für mich immer eine der, gerade beim ersten Avengers-Film, eine der Leitfiguren, an der ich mich orientieren kann und mit der ich mich identifizieren will. Deswegen, oder auch Winter Soldier ist ja auch einer der besseren Marvel-Filme. Von daher, gut, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Disney das reißt. Ob das eine Serie ist, ähnlich wie Mandalorian, die ein System-Seller ist. Also Mandalorian hat ja dafür gesorgt, dass Disney Plus abonniert wurde, wie blöde in den USA. Und, aber in dem Moment, wo sie ausgelaufen war, wurden die auch die Abos nach und nach gekündigt. Also sind die Zahlen wieder stagniert. Und ich bin gespannt, was dann mit der ersten richtigen Marvel-Serie passiert. Also richtige Marvel-Serie in Anführungsstrichen, weil alle anderen Marvel-Serien ja doch irgendwie anders entstanden sind, nicht so 100% zum Marvel Cinematic Universe gehören oder anerkannt werden im Marvel Cinematic Universe. Das ist jetzt bei dieser Serie zum ersten Mal anders. Und von daher bin ich da wirklich gespannt, weil was Marvel bedeutet und was Marvel noch kann, da sind die Stakes bei dieser Serie sehr, sehr hoch. Nicht so wie bei Black Widow.
Dann kommen wir am 13. August zu Ghostbusters Afterlife.
Überraschend cool, der Trailer.
Ja?
Weil es geschafft hat, ohne die Ghostbusters-Melodie auszukommen. Und trotzdem,
ja, aber das ist doch uncool. Das ist doch das Einzige, was ich hören will.
Ich will das auch hören, aber ich fand es schön, dass der Trailer mich gecatcht hat, ohne dass er das machen musste und dass er auf dieses billige Mittel zurückgreifen musste. Er braucht das nicht dafür.
Okay.
Und es ist halt vom Sohn des originalen Ghostbusters-Regisseurs. Es ist mit allen wichtigen noch lebenden Figuren aus Ghostbusters besetzt, was du aber auch im Trailer nicht siehst. Und man muss dazu sagen, dass Jason Reitman, also der Sohn von Ivan Reitman, der die ersten Ghostbusters gemacht hat, der sogar bessere Regisseur ist. Der hat Filme gemacht wie Thank You for Smoking.
Der war richtig gut.
Ja, das ist mein Lieblingsfilm über Rhetorik. Was hat er noch gemacht? Up in the Air fand ich sehr gut, der große Oscar-Contender. Juno war sein Durchbruch. Jason Reitman ist der bessere Regisseur von beiden. Aber auch ein anderer Regisseur, muss man dazu sagen. Und ich bin jetzt gespannt, was er mit dem Erbe seines Vaters macht.
Tja. Wenn man sich übrigens noch ein bisschen Lust auf den Film machen möchte, auf Netflix gibt's die Spin-Off-Serie zu The Toys That Made Us, The Movies That Made Us. Und da gibt es eine Dokumentation über den ersten Ghostbusters, der mir sehr gut gefallen hat. Also
der Film oder die Doku?
Ja, das war falscher Artikel. Ich meinte natürlich der Film auch, aber auch die Dokumentation fand ich sehr gut.
Am 5. November kommt The Eternals.
Auch wieder Marvel, auch wieder hohes, diesmal wirklich hohe Stakes, weil endlich mal neue IP wieder, also komplett neue IP. Ganz neue Helden, die Wiedervereinigung von Jon Snow und Robb Stark in einem Film.
Ach echt?
Ja. Sind beide dabei, aber auch Angelina Jolie. Also nicht aber, sondern wow, das auch noch. Und deswegen bin ich tatsächlich gespannt, wie sie das wuppen. Das müsste eine Mischung, also auf dem Papier ist das eine Mischung zwischen aus Thor und Guardians of the Galaxy. Die Frage ist, ist es mehr das göttliche Thor oder doch mehr das Waititi-Thor? Und ich denke eher das Erste. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie damit machen.
Das göttliche Thor oder das Waititi-Thor?
Ja, weil der erste Thor war ja sehr Shakespearesk noch von Kenneth Branagh. Da geht es wirklich um Götter und Gottkomplexe. Und im zweiten geht es halt immer noch um das Königreich, das Dark Kingdom und alles. Aber beim dritten ist es einfach, eine sehr unterhaltsame.
Ich mag Space-Thor. Ich mag Geschichte. Guardians of the Galaxy-Thor.
Ja, mag ich auch lieber.
Also mich interessiert das ja überhaupt nicht, aber ich lasse mich ja gerne überraschen. Ich meine, Marvel hat es ja schon mal geschafft, aus einer Riege von eher unbekannten Superhelden das größte Franchise oder eines der größten Franchises zu machen.
Sie haben aber auch die richtige Vision dafür gehabt und ich weiß nicht, ob die bei Eternals wirklich da ist. Also dieses eine Mastermind, das es unbedingt machen wollte. Also du hast halt bei Guardians of the Galaxy James Gunn, du hast bei Thor 3 hast du halt den Taika Waititi, der seinen Impro-Humor da auf einmal durchsetzen will. Du hast bei Avengers Joss Whedon gehabt oder später die Russo-Brüder. Was ist bei Eternals? Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, wer die Regie führt nochmal. Ist es so ein großes Mastermind? Ich glaube nicht, aber lass mich doch bitte Lügen strafen. Ich bin gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, was daraus rauskommt. Worauf ich gar nicht gespannt sein muss, weil ich weiß, dass ich das, also ja, also was ist, ich muss nicht gespannt sein. Ich habe im Vorfeld gesagt, das wird mein Film des Jahres, zumindest hat er das Potenzial dafür. Das ist Dune. 18. Dezember. Dune ist eine neue Romanverfilmung, kein Remake von dem alten Film aus den 80ern. Mit dem bin ich aber groß geworden, den fand ich sehr faszinierend schon damals. Dune, das Source Material, ist halt eines der großen Science-Fiction-Epen. Und was sie da gemacht haben, ist, sie haben der die Vision für diesen Film hatte, ist eben Denis Villeneuve. Und Denis Villeneuve hat er eben auch Blade Runner, den letzten, gemacht. Oder hat Filme gemacht wie Sicario 1 oder Prisoners, Enemy. Der Typ ist ein Genie. Also Arrival hat er gemacht.
Ich finde das so gut.
Geil. Die waren alle geil.
Außer Blade Runner.
Ich finde es so gut, dass sie ihm Dune anvertrauen, weil ich meine, sein letzter Film war Blade Runner
20. Ja, und der war ein Flop.
Und der war ein richtiger krasser Flop. Und insofern finde ich das toll, dass dann nicht die Studios sagen, ja okay, offensichtlich kannst du es nicht und weg mit dir.
Und trotzdem eine der besten Fortsetzungen der Kinogeschichte. Also ich finde auch eine der schwierigsten, weil Blade Runner hätte per se eigentlich gar keine Fortsetzung gebraucht. Mhm. Und ich finde, er findet seinen eigenen Ton und seine eigenen Ideen. Visuell ist das der absolute Wahnsinn. Und was er für Dune als Cast da zusammengetrommelt hat, mit Timothy Clement, Chalamet in der Hauptrolle, der junge Mann, der für einen Oscar nominiert war für You Know My Name, Call Me By Your Name, so, heute habe ich es mit Namen, es ist zu spät, der bei The King letztes Jahr für mich so großartig war. Oscar Isaac spielt Leto Atreides, den Vater. Wer spielt er noch mit? Michael Chen? Nee, der nicht. Stellan Skarsgård spielt Baron Harkonnen. Josh Brolin spielt mit. Das Ding ist durchgehend. Marion Cotillard von Christopher Nolan Film. Das ist ein unfassbar krasser
Cast. Von dem Christopher Nolan Film.
Ja. Weißt du, also Dune, die Buchvorlage, sind ja glaube ich 6 Teile oder 6 Bücher. Wie machen sie das da?
Es ist die erste Hälfte des ersten Buchs.
Oh, okay, krass.
Also sie versuchen jetzt gar nicht das zu machen, was der Film... Die erste Verfilmung zwangsweise versucht hat, den ersten Roman zu verfilmen. Sie machen den ersten Teil. Komischerweise ist aber nicht von Anfang an als Zweiteiler geplant. Mhm. Also, weil sie müssen ja abwarten, ob der Film erfolgreich wird oder nicht. Man wird es sehen. Das Witzige ist, ich sag jetzt schon, das könnte mein Film des Jahres werden. Ich habe ein ganzes Video dazu auf Tinseltown gemacht, ohne dass man von dem Film irgendetwas gesehen hätte. Es gibt nicht mal ein Logo, ein offizielles. Gar nichts. Also mit etwas Glück kommt in den nächsten Monaten endlich ein Trailer oder ein Poster oder irgendetwas. Es gibt davon ein Bild auf Instagram von der Klappe vom Film. Und selbst da ist kein Logo drauf. Also es gibt wirklich nichts. Aber ich habe aufgrund der Besetzung, aufgrund der Vision, aufgrund der Vorlage so unfassbar großes Vertrauen darin oder Hoffnung, dass es mein Most Wanted Film dieses Jahr ist.
Okay, einen Film habe ich auch noch, der ist nicht bei uns in der Liste drin, weil er kein offizielles Release-Datum hat. Und zwar ist das der Netflix-Film Mank von David Fincher. Das ist Finchers erster Film seit 2014, seit Gone Girl. Und worum geht's da? Es geht darum, um die wahre Geschichte vom Drehbuchautor Herman J. Mankiewicz, der Co-Autor von Citizen Kane. Und wie er sich eben mit Orson Welles gekabbelt hat. Das Ding ist nur, also ich meine, ich mag ja David Fincher, aber das Thema interessiert mich halt überhaupt nicht.
Ich möchte euch gleich eine David Fincher-Anekdote erzählen, aber in der Zwischenzeit machen wir die Abstimmung. Wir fragen jetzt euch, welcher von diesen 10 Filmen hat euch am meisten interessiert?
Genau, da haben wir die Übersichtstafel, das sind die 10 Filme. Da könnt ihr sagen, wie ist das Branding? Auf welchen Film freut ihr euch am meisten? Abstimmen wie gehabt, Ausrufezeichen und dann ohne Leerzeichen das, was da steht.
Ich wollte überhaupt gar keine David Fincher-Anekdote erzählen, ich wollte David Lynch-Anekdote erzählen.
Das ist ein anderer Mann.
Ja, leider gar nicht. David Lynch, gar nicht. Ich sag doch, ich hab's mit dem Namen jetzt.
Die sind aber beide gestört.
David Lynch hat gerade seinen 74. glaube ich Geburtstag gehabt und hat in Zusammenarbeit mit Netflix einfach zum Geburtstag, das war vor 2 Tagen glaube ich, einen Kurzfilm released auf Netflix, den könnt ihr jetzt gucken, der heißt What Did Jack Do? Und da spielt er selber mit, er spielt die Hauptrolle, er spielt aber auch die zweite Hauptrolle, nämlich einen Affen. Es geht um ein Verhör von einem Affen und ich habe nicht verstanden, worum es in diesem Film geht. Ich empfehle euch trotzdem, guckt euch diesen Schwarz-Weiß-Film an, in dem David Lynch einen kleinen Affen verhört. und sagt mir dann bitte, irgendwo auf Social Media, schreibt es hier in den Chat, worum ging es in diesem Film? Und was hat Jack wirklich getan? Es hat irgendwas mit Hennen zu tun. Ich verstehe den Film nicht. What did Jack do? Seriously, ich habe keine Ahnung, aber es war immer noch besser als Cats.
Okay, das ist doch mal eine gute... Jo, ihr müsst jetzt mal mit der Abstimmung ein bisschen schnell machen, weil wir sind ja jetzt schon am Ende unserer Sendung. Wir haben nicht so viel Zeit wie sonst, deswegen einmal bitte noch schnell euren den Film in den Chat, auf den ihr euch am meisten freut, im neuen Jahr. Und dann lösen wir das gleich auf und dann gehen wir gleich nach Hause.
Ja, wir werden müde alle.
Ja, wir werden müde, aber wir haben auch, das ist glaube ich unsere längste Sendung.
Ja.
Es war aber auch klar, weil nämlich die Star Wars Sendung war auch schon sehr lang, aber die war ja kürzer geplant. Ja. Und jetzt war es direkt hier bis 22 Uhr geplant, dann war ja klar, dass wir noch ein bisschen überziehen.
Ich war aber zwischenzeitlich so gut. Wir waren bis
genau, ihr seid jetzt schuld dran, weil ihr so langsam abstimmt. Ja. Daran liegt es, dass es spät wird. Das war nicht unsere Schuld.
Dann machen wir jetzt Schluss und losen jetzt schnell aus.
Alles klar, dann wir können es mal kurz vorlesen. Wonder Woman hatte 7%. Top Gun hat
5,3%.
Sonic hat 31,6%, wenn ich das so richtig der Farbe zuordne. Tenet müsste 6,7% haben, Ghostbusters 5%, Eternals 4,8%, Dune 10,9%, Bond 26,6%, Black Widow müsste das 6,2% sein und Birds of Prey.
Schau mal,
Prey.
Jetzt kommen ganz viele Dunes.
Ja, jetzt kommen ganz viele rein. Also,
ja, das war ja auch ein unfaires Plädoyer.
Ich rumgejammert hab. Ja, aber das ist ja vielleicht auch wirklich ein bisschen die Zeit.
Von wem geht das jetzt ab? Von Bond, oder? Es ist mittlerweile bei 24%.
Die drei großen Gewinner sind Tenet, Bond und Dune. Im Moment ist sogar Dune am Gewinnen. Das freut mich.
Ja, nachdem du rumgeheult hast.
Ja.
Also ich persönlich finde es ja schade, dass so wenig Leute für Tenet gestimmt haben.
Ja, aber das sind doch, guck mal, das teilt sich doch gut auf.
Der Tenet, Bond und Dune, ja.
Also drei Viertel der Stimmen teilen sich auf
Bond,
Tenet. Ja, das ist schon okay so. Bin ich fein mit.
Bei welchem Film wartet ihr am meisten? Also du, bei dir ist Tenet, bei mir ist Dune, bei dir, Fabian?
Ja, ist bei mir, ich denke auch Tenet.
Tenet, okay.
Tenet oder Bond? Ich bin unentschlossen. Also ja, wahrscheinlich eher Tenet, weil Bond wird einmal unterhaltsam. Tenet ist potenziell was zum länger drüber nachdenken.
Das sowieso. Also mehr als Bond auf jeden Fall.
Also das wäre jetzt so mein Argument.
Robert Pattinson spielt da die zweite Hauptrolle übrigens.
Mhm, okay.
Also der hat jetzt wieder so einen Run. Das ist sein letzter Film vor Batman gewesen jetzt.
Bin gespannt. Okay, dann... Okay, und mit diesen Worten verabschieden wir uns für heute von euch. Es war wie immer sehr schön. Wir hatten gar nicht so viel Streit, wir waren uns eigentlich relativ einig. Es war sehr angenehm.
Wir haben nicht über Game of Thrones geredet.
Das ist richtig, und auch nicht über Star Wars. Danke wie immer an meine beiden Mithosts, Marco und Fabian. Danke wie immer an euch da draußen, dass ihr eingeschaltet habt. Danke an die Regie, die wir immer uns wunderbar begleitet haben. Danke an alle Mods, alle Zuschauer und danke an Unity Media und natürlich auch danke an unsere Podcast-Zuhörer. Was geht so auf Quadratauge jetzt die nächsten Tage? Gibt es irgendwelche besonderen geplanten
Rabbit
Videos?
Ist doch das nächste Video.
Oh, das nächste Video ist Jojo Rabbit,
das nächste Video ist mal wieder ein Regisseur-Essay über den Mann der Stunde, Taika Waititi.
Oh, cool. Mhm. Ja, also auf jeden Fall an die Monsters and Explosions Zuschauer, schaut gerne mal bei Quadratauge vorbei. Podcast-Zuhörer, gerne abonnieren, gerne uns auch weiter dort verfolgen. Und ja, bei Max geht's jetzt ab morgen auf die Dreamhack. Ich gehe jetzt nach Hause, gehe direkt schlafen, weil ich morgen früh raus muss.
Oh Gott.
Und dann haben wir ein großes Ladenwochenende voller Zock und Spaß vor uns. Auch da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Monat wieder.
Genau, wir sehen uns schon früher, aber in dieser Runde sehen
in
wir
dieser
uns
nächsten Runde. Monat. Alles klar. Dann habt einen schönen Abend. Bis dann und haut rein.
Ciao.
Tschö.
Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Unity Media, ein Vodafone-Unternehmen von Webedia GmbH, produziert wird. Die Moderatoren sind der fabelhafte Fabian Behrens, der maximal informierte Marco Risch und der für immer jugendliche Julius Busch. Regie Adrian Martin und Maximilian Prenger, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal Quadratauge vorbei oder auf unserer Webseite. Links findet ihr in den Shownotes.